Was war dein erstes Handy?
Ich glaube, das war ein Motorola.
Was wäre eine technologische Superkraft, die du dir wünschen würdest?
Ich hoffe, die Kernfusion, die wird langsam mal in Fahrt kommen.
Welche App ist bei dir am meisten in Gebrauch?
Also ich glaube, das sind momentan Teams, Microsoft Teams.
Ja, und wer ist der oder die wichtigste Tech-Denkerin in der Welt gerade aktuell?
Also ich denke, alle reden von Elon Musk, aber ich denke, er ist nicht der Einzige, der vordenkt. Aber ich finde prinzipiell, disruptiv zu denken, davon könnte man ein paar mehr Leute haben.
Mhm. Und woran denkst du als erstes beim Wort Digitalisierung?
Könnte schneller gehen in Deutschland und wir hinken so dermaßen hinterher.
Herzlich willkommen bei So Tech Deutschland, dem NTV Tech Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Ja, und die Stimme, die wir gerade gehört haben, die gehört zu einem Mann, der schon im All war. Wahnsinn. Matthias Maurer, ESA-Astronaut bei uns heute. Hallo Matthias, schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich hier zu sein.
Ja, hallo.
Und es besteht eine minimale Chance, dass der ein oder andere sich noch fragt, hä, habe ich schon mal gehört, aber wer war denn das nochmal? Als Astronaut wird man nicht geboren, du bist vor allem promovierter Materialwissenschaftler und hast 2015, wurdest du ausgewählt für den ESA-Astronautenkorps, nennt man das dann, ne? Und da hast du dann von November 21 bis Mai 22 deine erste Mission Cosmic Kiss auf der ISS absolviert. Vorher hattest du schon eine Führungsrolle bei Projekten im ESA-Astronautenzentrum und noch einiges mehr. Und du warst vor allem als 600. Mensch im Weltraum.
Oder 12. Deutscher.
Oder 12. Deutscher.
Ganz genau.
Ja.
Ganz genau.
Das sind lauter tolle Zahlen. Hast du auch noch Hobbys?
Ja, gut. Ich meine, dass ich da beruflich mache, das überlappt sich sehr stark mit den Hobbys. Aber natürlich habe ich auch Dinge, die nichts mit Weltraum zu tun haben.
Und?
Ja, ein bisschen Sport, fit bleiben, das ist natürlich auch Voraussetzung für den Job. Aber dann mich mit Freunden treffen, lesen, fotografieren, alles tolle Themen.
Kurze Frage noch, Science Fiction?
Eigentlich eher weniger, aber Science Fiction mit einem Happy End finde ich eigentlich schon noch toll. Wenn es da irgendwie so kaputt geht alles oder Alien, so Sachen, was total surreal ist, das ist nicht mein Ding.
Okay. Jetzt hast du jemanden ganz minimal enttäuscht.
Nein.
So, wenn man sich so Berufe anschaut, dann kann man sich meistens was darunter vorstellen. Was ein Rechtsanwalt macht, kann ich mir vorstellen. Was eine Ärztin den ganzen Tag macht, kann ich mir vorstellen. Was ein Astronaut macht, der gerade nicht im Weltall ist, kann ich mir nicht vorstellen. Was machst du den ganzen Tag?
Also den ganzen Tag, jetzt stehe ich zum Beispiel hier und erkläre, was ein Astronaut macht. Und das mache ich sehr, sehr oft. In der Öffentlichkeit stehen, Raumfahrt erklären und auch erzählen, wozu das gut ist, was wir im All alles machen. Mhm. Wir machen dort nämlich Forschung, Forschung für uns hier auf der Erde, für neue Technologien und bessere Produkte und auch Durchbrüche in der Medizin zum Beispiel. Ansonsten ist ein Astronaut auch dabei, die Zukunft vorzubereiten. Ich bin zur ISS geflogen, das heißt die internationale Raumstation in 400 Kilometern Höhe um die Erde rumfliegend. Aber in Kürze fliegen wir Richtung Mond. Und das müssen wir natürlich auch üben, trainieren. Und deswegen baue ich gerade mit meinem Team in Köln eine Mondtrainingsanlage auf.
Oh, da komme ich mal vorbei. Bist du ein bisschen traurig drüber? Ich habe jetzt kürzlich gelesen, Elon Musk hat den Auftrag bekommen, die ISS runterzuholen. Gezielt. Ist ein bisschen komisch. Man hört aber auch nicht, dass was Neues kommt. Also irgendwie ist der Mond das Neue.
Das stimmt nicht ganz. Also es wird sowohl im erdnahen Orbit weitergehen und die Nachfolgestationen für die ISS, die sind gerade schon in Planung. Da gibt es 3 konkrete Vorstellungen. Hm. Das sind dann kommerzielle Raumstationen und da wird dann Europa nur noch Kunde sein. Ja, das heißt, da sind wir nicht mehr Mitbesitzer wie jetzt auf der internationalen Raumstation. Darauf müssen wir uns einstellen, auf die kommerzielle Raumfahrt. Aber natürlich bin ich traurig, dass egal wer jetzt den Auftrag bekommen hat, die ISS zu versenken, abstürzen zu lassen in einem Feuerball, weil die ISS war ja mein Zuhause für ein halbes Jahr.
Mhm. Kommerzielle Raumfahrt ist ja auch am Ende das große Ding. In der Tat, Elon Musk ist da ja nur ein Beispiel von Unternehmern, die da viel rein investieren. Was heißt das für dich als jemand, der jetzt bei der ESA unterwegs ist?
Bei der ESA sind wir eine staatliche oder zwischenstaatliche Organisation, genauso wie die NASA oder auch dann die Deutsche Luft- und Raumfahrtagentur, also eine Agentur von Staats- oder Steuergeldern bezahlt. Und die kommerzielle Raumfahrt, das sind Unternehmen, die mit Raumfahrt Geld verdienen wollen. Das ist per se nicht der Auftrag der ESA. Wir wollen jetzt nicht unbedingt Geld damit verdienen, sondern wir wollen, dass die europäische Industrie und die europäischen Wissenschaftler Daten gewinnen. Und dass die Industrie halt konkurrenzfähig wird. Ja, also unser Ziel ist jetzt nicht, Geld zu verdienen. Aber deswegen sind wir jetzt ja am Übergang dieses neuen Zeitalters. wir möchten den erdnahen Orbit und den Betrieb einer Raumstation im erdnahen Orbit an die Industrie übergeben, damit es effizient ist, damit das alles ja, kostengünstiger auch wird. Und dann möchten wir mit den staatlichen Organisationen die Dinge machen, die noch nicht gewinnbringend sind, nämlich eine Erkundung des Mondes.
Aber heißt ja auch, ihr seid immer mehr abhängig von kommerziellen Anbietern am Ende, ne?
Ja, genau. Also wir könnten jetzt schon gar nicht mehr hochfliegen zur ISS ohne kommerzielle Anbieter. Früher gab es ja das Space Shuttle. Das war von der NASA betrieben, ist 2011 eingestellt worden. Und seitdem sind wir entweder mit den russischen Kollegen dann hochgeflogen. Das wird heute jetzt auch nicht mehr gehen. Und dann halt jetzt bin ich mit SpaceX hochgeflogen.
Fehlt da dem ganzen großen Apparat ESA, fehlen da dann ein bisschen die Träumer? Oder eben, du hast Disruption vorhin angesprochen, dass der andere Part von denen, die es radikal vorantreiben, wie Elon Musk, der hat ja Vorstellungen, da hat er ja auch tolle Animationen auf dem Mars, wie er da sich vorstellt. Braucht man nicht eher sowas? Einen, der völlig durchdreht und sagt, nee, wir müssen jetzt zum Mars und dann geht's weiter und so. Also um höhere Ziele zu stecken, als wir vielleicht erreichen können.
Also ich denke, man sollte sich schon große Ziele stecken, weil nur wer einen großen Traum hat, kann sich auch einen großen Traum erfüllen. Und kreativ zu denken, frei zu denken, ist ganz, ganz wichtig. Innovativ zu sein. Aber ich würde jetzt nicht sagen, man sollte ein Ziel setzen, was man nicht erreichen kann. Das ist natürlich, dann macht es ja auch keinen Sinn. Also ich denke, was Elon Musk macht, ist, er treibt uns alle vor sich her, indem er halt neue Dinge macht und schneller macht und günstiger macht. Und wir müssen uns dann richtig anstrengen, da mitzuhalten. Und in dem Zusammenhang finde ich das richtig gut.
Bist du Elon Musk-Fan?
Im Bereich Raumfahrt ja. Er macht ja noch viele andere Dinge, zum Beispiel seine Meinung auf Twitter zu äußern. Und da bin ich überhaupt kein Fan von ihm.
Was findest du, also wir hatten das, glaube ich, auch als Elon Musk damit anfing mit den wieder landenden Raketenstufen, hat man auch schon mal mit einem ESA-Ingenieur gesprochen, glaube ich. Er relativierte das so ein bisschen, aber am Ende hat doch das die Raumfahrt um einiges vorangebracht. Diese
ganz
schnellen
genau.
Starts und Landungen, das war ja im, ach, nicht Minutentakt, aber im Tagesrhythmus fast.
Ja, genau. Also im letzten Jahr hat SpaceX um die 100 Starts durchgeführt und wir in Europa, wir hatten für die Entwicklung der neuen Rakete Ariane 6, die jetzt in wenigen Tagen starten wird, hatten wir das Ziel, knapp 10, 12 pro Jahr zu machen. Also da sieht man schon, er hat eine ganz andere Startzahl sich da aufs Blatt geschrieben. Und nur wenn man Sachen effizient durchführt, dann kann man auch so eine hohe Startzahl dann rechtfertigen und finanzieren. Wenn ich in Urlaub fliegen würde nach Spanien und würde nach jedem Flug das Flugzeug wegwerfen, dann wäre ein Flugticket absolut nicht für den Preis zu haben, für den wir es jetzt heute haben.
Mit Starship, einer seiner Raketen, kann er ja auch Unmengen an Material ins Orbit sozusagen jagen. Und eine Möglichkeit ist es dann, Fabriken aufzubauen im Weltall. Klingt erstmal ein bisschen verrückt. Wie kann man sich das denn optisch vorstellen? Also wie ist denn da eine Fabrik? Schwebt die da rum oder hat die einen Eingang? Kann man klingeln?
Ja, also eine Fabrik ist eine Produktionsstätte. Ja. Das kann prinzipiell auch eine Maschine sein. Und eine Anwendung könnte zum Beispiel sein, dass man oben Organe züchtet. Das ist das, was man in der Medizintechnik so am Horizont hat als Vision für die nächsten 10, 20 Jahre. Aber man könnte auch Materialien züchten, hochreine Materialien, die man in der Schwerelosigkeit anders erstarren lassen kann, als es hier auf der Erde. Eine Anwendung ist zum Beispiel, eine hochreine Glasfaser zu erzeugen. Die bräuchte man für Endoskope, also für so Medizininstrumente, für die Untersuchung von uns Menschen. Aber andererseits auch für Supercomputer. Und wir gehen jetzt ja alle mit künstlicher Intelligenz und Supercomputern. Das wird der nächste große Durchbruch sein. Aber da brauchen wir auch die entsprechenden Materialien und viele von diesen Materialien, die braucht man in einer Reinheit, die wir hier auf der Erde so vielleicht momentan noch nicht herstellen können.
Aber sind dann da Menschen in dieser Fabrik oder ist das dann autonom oder wie funktioniert das?
Also ich denke, das müsste dann schon autonom sein, aber der Mensch könnte es aufbauen, könnte es starten und könnte es auch warten, wenn es kaputt geht.
Ich lese ja jetzt viel Science Fiction, da geht es manchmal auch um solche Themen und Ende der Menschheit und so, und Klimawandel und so. Und jeder kennt die Bilder, wenn eine Rakete startet, was da an Treibhausgasen erzeugt wird. Wenn wir all diese Fabriken und diese Ideen nach oben bringen müssten, haben wir ja ein Problem. Weil so viel Starts und Landungen, da kann man die Uhr nachstellen, dass es noch schlimmer wird. Gibt es Ideen, also du hast selber in der Materialforschung geforscht, 3D-Druck ist ja ein großes Thema, dass man dann wirklich irgendwann anfängt, nicht die ganzen Teile hochzuschaffen, sondern die Maschinen hochzubringen, noch die dann vor Ort Teile für solche Fabriken produzieren.
Ja klar, das ist jetzt bist du wirklich schon zwei Schritte in der Zukunft. Und zwar ist der nächste große Schritt nach einer Produktion im All, wäre natürlich im All erst einmal die Ressourcen zu gewinnen. Wir nennen das sowas wie In-Situ Resource Utilization. Also ich finde das, was ich brauche, vor Ort. Mhm. Zum Beispiel für uns, konkret gesagt, wenn wir zum Mond fliegen, dann möchte ich auf dem Mond das Wasser finden, was ich zum Trinken brauche. Aus dem Wasser kann ich dann aber auch per Elektrolyse kann ich Sauerstoff erzeugen zum Einatmen. Wasserstoff und Sauerstoff ist aber auch Raketentreibstoff. Mhm. Und dadurch kann ich dann auf dem Mond meine Raketen wieder auftanken. Und das Letzte, was ich brauche, ist, ich möchte mich ja auf dem Mond vor der Weltraumstrahlung schützen. Also muss ich lernen, wie ich dort ein Mondhaus bauen kann mit dem Material, was ich dort finde. Und ich kann nicht Beton einfliegen von der Erde, das wäre zu teuer.
Ja. Wie weit sind wir denn davon noch weg? Weil du hoffst ja, glaube ich, auch nochmal Richtung Mond zu fliegen.
Ja, also ist mein ganz großer Traum, Richtung Mond zu fliegen. Und ich denke, das wird jetzt bis 2030, werden wir das sehen, dass Europäer Richtung Mond fliegen, dann auch auf dem Mond landen werden. Ob ich jetzt dabei bin, das mal gucken. Also ich habe es noch weder ein Ja noch ein Nein. Ich bin da sehr, sehr zuversichtlich, dass es klappt. Mal schauen. So, dann werden wir aber erstmal zum Mond fliegen, dort landen und sozusagen mit unserem eigenen Haus, was wir mitbringen, mit einer Landekapsel. Also ich denke, jetzt in den nächsten 5 Jahren sehen wir noch kein selbstgemauertes Haus auf dem Mond. Das ist wahrscheinlich dann so Mitte der 30er Jahre erst der Fall.
Es gab ja mal auch die Erkenntnis, wir haben ja immer mehr Menschen auf der Welt, damit auch eigentlich immer mehr Wissenschaftler, die sich um immer mehr Sachen kümmern und erforschen und machen. Es gibt ja sehr viel Investitionen und Unternehmen, die in Raumfahrt investieren, in Roverbau und. Ist das jetzt quasi dann auch der Vorteil davon, dass wir jetzt so viele Unternehmen haben, die sich damit beschäftigen, dass wir es jetzt wirklich schaffen könnten, signifikant da oben eine Welt aufzubauen in dem Sinne, also ein Leben?
Ja, also in der Vergangenheit hatten wir Raumfahrtagenturen und deswegen war das Expertenwissen immer nur limitiert auf diese wenigen Agenturen. Jetzt ist die Industrie richtig massiv involviert und deswegen ist es breit gefächert und wir haben viel mehr Anbieter für Raumfahrtinfrastruktur. Und deswegen sehen wir auch immer schneller und bessere Produkte auf dem Markt erscheinen und ich denke, das wird jetzt ein Wettbewerb sein. Also die besten Produkte werden sich durchsetzen, ähnlich wie hier auf der Erde ein besserer Autobauer wahrscheinlich auch mehr Kunden finden wird.
Oder dann noch angeschlossen, siehst du da auch eine Möglichkeit, wir haben jetzt viel Nationalismus unterwegs in der Welt, in allen Punkten, in der Wirtschaft und so weiter, auch in der Raumfahrt, dass die Chinesen, das ist eine Art Wettbewerb, die Japaner, die Inder, die Amerikaner und auch die Europäer, sind wir dabei oder hängen wir hinten dran?
Also wir waren vor 15 Jahren deutlich besser, waren wir weiter vorne im Feld. China hat richtig ordentlich draufgelegt, sie haben mittlerweile eine eigene Raumstation, sind schon mehrfach auf dem Mond gelandet, vollautomatisch, haben sogar schon Mondproben zurückgebracht. Also China kann deutlich mehr als Europa es kann. Ansonsten sind es die USA. Und ich denke, das sind die beiden, die Raumfahrtnationen mit den meisten Expertenwissen. Die Russen haben ziemlich nachgelassen, sind noch gut im erdnahen Orbit. Aber bei der letzten Mondlandung haben sie auch eine Bruchlandung hingelegt. Also die haben jetzt nicht mehr so viel in petto. Europa könnte viel mehr, wir müssen aber beschleunigen.
Schlechter Stil, trotzdem kurz 2 Fragen. Einmal kurz, erdnaher Orbit ist?
400 Kilometer Höhe für die ISS, das heißt recht nah an der Erde. Und wenn man da ein bisschen zu tief fliegt, dann kommt man in die Erdatmosphäre und dann wird man wieder eintreten und landen oder verglühen.
Okay, kurzer Einschub gewesen. Ich würde dann gerne nochmal Richtung China, wenn die jetzt schon Proben vom Mond haben, gibt es da dann irgendwie eine Art Wissensaustausch, also dass man dann tatsächlich noch so gut zusammenarbeitet? Das ist ja auch das, was man bei der ISS immer auch so toll gefunden hat, dass da die Nationen, egal was auf der Erde für ein Quatsch passiert ist, sehr gut miteinander gearbeitet und harmoniert haben und auch zusammengearbeitet haben. Funktioniert das dann auch auf der Erde so ein bisschen, dass da ein Austausch passiert, weil es ja auch für das große Ganze ist? Wir wollen Erkenntnisse haben und vielleicht auch irgendwie die Erde noch retten. Also findet das statt oder ist das dann eher schwierig?
Ja, also mit China findet das definitiv noch statt. Wir hatten mehr in der Vergangenheit. Ich war vor knapp 10 Jahren ja mal in China und habe dort mit den chinesischen Astronauten trainiert. Das hieß dann damals Überlebenstraining auf See, weil so eine Raumfahrtmission kann auch im Wasser landen nachher, also wenn man zurückkommt. Aber der Austausch auf der astronautischen Seite, den haben wir jetzt mehr oder weniger eingestellt. Wir arbeiten immer noch wissenschaftlich mit denen zusammen. Und die letzte Mondlandung der chinesischen Raumkapsel, da waren auch europäische Instrumente mit an Bord.
Als du auf der ISS warst, du hast ja da auch geforscht. Hast du das mal beobachtet, was daraus geworden ist? Gab es neue Materialien? Hast du irgendwas Tolles erfunden?
Also ich war an circa 150 verschiedenen Experimenten mitbeteiligt und da waren natürlich viele Werkstoffexperimente mit dabei, also neue Materialien, die wir untersucht haben. Und interessanterweise haben wir auch einen ganz alten Werkstoff untersucht, nämlich Beton. jetzt überlegt ja, wieso macht ihr Beton im Weltraum? Mhm. Ich habe ja eben gesagt, wir wollen nicht auf dem Mond betonieren. Beton erzeugt weltweit 7% des CO2s, also ist ein klimaschädliches Gas. Und wir wollten jetzt versuchen, kann man diesen Beton irgendwie verbessern, sodass er weniger CO2 freisetzt oder dass er stabiler wird und ich daher weniger verbrauchen muss. Und in der Tat hatte ich dann oben auf der ISS verschiedene Betonmischungen angerührt. Dort erstarrt er nämlich oder verfestigt er sich anders als hier auf der Erde. Hier auf der Erde entmischt er sich immer. Und er ist dann, glaube ich, 20-30% fester geworden, der Beton, den ich oben angerührt habe. Und die Wissenschaftler haben da ganz interessante Erkenntnisse gelernt und versuchen jetzt, diese Ergebnisse zu übersetzen in einen irdischen Beton. Und das würde dazu führen, dass wir vielleicht sogar 20-30% CO2 einsparen könnten. Und das wäre signifikant. Das wäre richtig viel. 7% entsteht durch Beton weltweit. 2% entsteht durch alle Flugzeuge und Raketenstarts weltweit.
Ja. Das ist schon krass. Nimm uns mal mit in den Moment, wenn man dann so hochgeschossen wird. Das ist ja, muss ja ein unfassbarer Druck sein, der da auf einen lastet. Also zweierlei, körperlich tatsächlich, ne, wenn man es einfach merkt, die G-Kräfte und so. Und dann natürlich auch, was Erwartungen
ist. Das Mentale.
Was fühlt man da? Hat man dann Todesangst oder freut man sich?
Nein.
Also gut, also Entschuldigung. Man sitzt da auf, irgendwas explodiert da unterm Hintern.
Ja. Und dann, wenn 10.000 Porsches explodieren.
Genau. Also als Astronaut hat man ja ein paar Jahre Zeit, sich auf den Start vorzubereiten und man lernt alles, was da im Detail abläuft. Und ich wusste alles, aber in dem Moment, wo die Rakete zündet und dich dann so richtig mit Megawucht dann in den Sitz hineinpresst, da rutscht für einen ganz kurzen Bruchteil einer Sekunde dann doch das Herz in die Hose und denkst, oh, bin ich gut genug vorbereitet und ist das alles so korrekt? Aber das lässt dann super schnell nach und dann merkst du einfach diese G-Kräfte, also Beschleunigungskräfte dann immer stärker werden. Du wirst in den Sitz reingepresst und du bist in weniger als 2 Minuten oder ein bisschen mehr als 2 Minuten bist du schneller als der Schall schon, durchbrichst die Schallmauer dann. Und das ist schon ein unglaubliches Gefühl. So, und dann nach weniger als 10 Minuten bist du schwerelos und fliegst mit 28.000 Kilometern pro Stunde.
Gibt's da auch so Kotztüten?
Ja, also
ich möchte praktische.
Ja, ich weiß.
Genau. Also wir hatten jetzt keine Kotztüten dabei, aber in der Tat ist es so, wenn man nachher oben ankommt, also während des Starts, während den 10 Minuten, da wirst du so in den Sitz gepresst, da kann auch gar nichts aus dir rausbrechen. Also. Aber wenn du oben bist und dann setzt die Weltraumkrankheit ein, das heißt, in der Schwerelosigkeit ist dein Körper erst einmal so ein bisschen verwirrt und gestresst. Und dann ist man so wie auf dem Schiff reisekrank. So, und das baut sich in den ersten 3 Tagen auf und dann wieder ab. Bei uns musste sich jetzt niemand übergeben, aber als ich oben war und die Touristen kamen und dann auch unsere Ablösung kam, da gab es dann doch schon mal den einen oder anderen, der sich ein bisschen übergeben musste. Aber dann war das einmal oder zweimal und dann war das weg.
Du bist ja mit SpaceX hoch, ne?
Genau.
Elon Musk hat ja auch in dem Fall einiges bewirkt, ne? Wenn ich mich erinnere an die alten Soyuz-Geschichten und die Raumfahrtanzüge, das war ja, es war hier ungefähr Bauarbeiter gegen irgendwie einen Designeranzug. Der hat ja schon einiges gemacht, oder? Das war doch nicht nur Kosmetik. Das war doch mehr.
Also die Dinger sehen gut aus und sind auch super bequem. Also der Raumanzug jetzt ein bisschen weniger bequem, aber die Raumkapsel, da habe ich so viel Platz wie in der Businessklasse im Flugzeug. Und die Kollegen, die mit der Soyuz fliegen, die haben die Knie am Kinn anlegen. Also die sind froh, wenn sie nach ein paar Stunden dort rauskommen.
Du hast gerade Touristen gesagt. Was hältst du vom Weltraumtourismus?
Ja, ich finde das so eine zweischneidige Sache. Natürlich, wenn da mehr Leute hochfliegen, dann wird die Infrastruktur besser genutzt und dann wird es effizienter. Das heißt, es wird dann im Endeffekt günstiger für die staatlichen Agenturen. Also dadurch wurde auch mein Flug im Endeffekt günstiger. Aber im Endeffekt wird auch viel CO2 erzeugt bei jedem Raketenstart. Und ich finde, dass ein Start ins All immer auch ein Geben und ein Nehmen ist. Also ich muss etwas zurückgeben. Und das mache ich, indem ich dort oben viel forsche und sozusagen dann der Menschheit etwas erstatte. Und jetzt einfach nur hochzufliegen und die Umwelt mit CO2 zu belasten und nichts Positives rauszubringen, einfach nur runterzuschauen, das finde ich, das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren.
Eine andere Seite der Medaille ist ja auch noch bei kommerziellen Raumfahrt, was Elon Musk macht und Jeff Bezos will ja auch noch hinterherziehen, zigtausende Satelliten hochschicken. Für das Internet, das Mobile. Es gibt ja schon Experten, die sagen, das wird hochgefährlich. Irgendwann, wenn wir es übertreiben, können wir gar nicht mehr starten, weil so viel Weltraummüll da oben rumfliegt, dass jeder Start lebensgefährlich wäre. Wie, kannst du das mal ein bisschen einordnen, ob das stimmt?
Ja, also das stimmt absolut. Der Weltraum, wir sagen hier unten immer, ist unendlich groß, aber der erdnahe Orbit, also sag ich mal jetzt die ersten 200, 300, 400, 500 Kilometer um die Erde rum, dort fliegt schon so viel Satelliten rum. Irgendwann ist das total voll. Und wenn es dann losgeht, dass ein Satellit mit dem nächsten zusammenstößt, dann haben wir so eine Art Lawineneffekt. Dann werden die zerfetzt zu vielen Trümmerteilchen. Diese Trümmerteilchen stoßen dann wieder mit anderen zusammen. Und dann ist das ein Effekt, so dass im Endeffekt das wie ein Minenfeld werden könnte. Und wir dann dort gar nicht mehr durchfliegen könnten und auch keine neuen Satelliten mehr hochbringen könnten. Und das wollen wir nicht. Deswegen müssen wir aufpassen, dass wir das Weltall nicht zumüllen. Das heißt, einmal Müll vermeiden. Das ist gleich wie auf der Erde. Müll wieder zurücknehmen, keinen Müll erzeugen. Und wir müssen Regeln einführen. Wenn du heute in ein Flugzeug steigst und deinem Flugzeug kommt ein anderes Flugzeug entgegen, dann kannst du ruhigen Gewissens davon ausgehen, dass beide Piloten wissen, wie sie da rauskommen, ohne dass da ein Zusammenstoß ist. Im All gibt es diese Regeln auch nicht.
Wer muss denn diese Regeln machen? Das ist ja nicht so einfach, sich weltweit auf irgendwas zu einigen.
Ja, also es gibt international noch keine optimale Raumfahrtagentur, die das alles überwacht, sondern es wird momentan geregelt von der ITU, das die Internationale Telecommunication Union. Die vergibt eigentlich Radiofrequenzen. Ja, aber weil kein anderer da war, der sagen konnte, okay, wenn du den Platz bekommst, dein Satellit, sondern man hat das mal gekoppelt mit, okay, du darfst auf der Frequenz senden und du darfst den Satelliten dorthin bringen. Und deswegen ist es so historisch entstanden, dass die den Platz im Orbit dann vergeben.
Bei den Starts ist ja ähnlich. Die Diskussion gibt es ja bei Elon Musk und Jeff Bezos, da gab es ja schon Reibereien. Wie oft darf der hier starten und mit seinen großen Raketen da seine Versuche anstellen? Warum geht der nicht einfach um die Insel und startet, wie ihm lustig ist? Also da gibt es ja auch an sich Regeln, er wird das nicht machen, weil er Gefahr läuft, dass er gebannt wird von allen Sachen, oder? Oder wie läuft das da?
Ja, es gibt ein Weltraumrecht. So, und in dem Weltraumrecht ist es so, dass der Staat, von dem aus du startest, dass der für dich haftet. Ja, also wenn wir als Europäer jetzt von Französisch-Guyana aus starten, dann ist im Endeffekt der französische Staat, der dafür haftet, wenn ein Satellit, der von dort gestartet wird, zum Beispiel auf irgendeine Stadt fallen würde und so. Dort würden Menschen zu Schaden kommen. Und jetzt von irgendeiner Insel aus zu starten, da gibt's mit Sicherheit auch nochmal juristische Probleme, weil dann keiner da ist, der die Haftung übernehmen könnte, weiß ich nicht. Er möchte aber auch sozusagen die Unterstützung der amerikanischen Regierung haben und er macht ja auch sein Geld damit, die ganzen Militärsatelliten auch da hoch zu transportieren, an denen er sehr viel Geld verdient.
Er braucht seine Kunden dort da.
Genau.
Ich will gleich nochmal irgendwann auf deutsche Startups kommen, aber nochmal erst so die Frage. Wir sehen auf der Erde Krieg um Länder oder um Gebiete, auch gerade im Moment natürlich tragischerweise. Kann uns das dann auch im All passieren, dass man sich irgendwie dann doch nicht mehr so gut versteht? Der eine steckt seine Fahne da im Mond und 100 Quadratmeter oder 100 Kilometer später hat noch einer, dann haben noch Leute privat ein Stück Mond gekauft. Hey, das ist doch meine Fläche. Also muss ja nicht gleich gewalttätiger Krieg sein, aber ich nehme jetzt einfach mal dieses Wort.
Ja, also ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass, ich meine, wir Menschen machen so viele Fehler, aber die Fehler sollten wir wirklich nur auf der Erde machen und nicht im All und uns da noch mit diesen fehlerhaften Verhalten da ausbreiten. Es gibt einen Weltraumvertrag und der sagt, wenn ein Astronaut von einer Nation ein Problem hat im All und ein anderer Astronaut da ist und helfen kann, dann muss er helfen. So, wenn wir jetzt zum Beispiel über den Mond laufen, ich breche mir dort ein Bein und es kommt ein Chinese vorbei, bin ich ziemlich sicher, der würde mir helfen. Ja. Andererseits hast du natürlich recht, wenn wir auf dem Mond sind, dann ist es auch ein großer Mond, aber die interessanten Bereiche sind sehr eng und sehr klein. Das sind nämlich Südpolarbereich, dort haben wir ganz tiefe Krater, dort ist das Wassereis, was wir als Ressource suchen. Und eine Mondstation möchten wir jetzt nicht im Innern dieses Kraters aufbauen, weil es ist viel zu kalt dort, das könnten wir gar nicht überleben, sondern das möchten wir auf dem Kraterrand aufbauen, weil dort scheint die Sonne und wir können dann mit Solarenergie unsere Station betreiben und dann von dort aus dann irgendwelche Rover oder Technologie runterschicken und das Wassereis bergen. Und diese Bereiche, wo jetzt sehr nah an der Ressource sind, aber gleichzeitig auch genügend Sonnenlicht scheint, die sind sehr, sehr eng begrenzt. Und wenn dort zum Beispiel China landen würde vor den Amerikanern und sagt, das ist jetzt unser Claim, dann hätten wir ein Problem. Hm. Und das versuchen natürlich die Amerikaner zu vermeiden, indem sie zuerst dort landen.
Dann haben die Chinesen ein Problem.
Ja, beziehungsweise dann muss man gucken, dass man das irgendwie verhandelt, okay, dass es für alle zugänglich ist.
Ja, du wolltest ja gerade zu den deutschen Themen. Ja, würde ich auch noch mal kurz ansprechen. Wir reden da viel über Technologietransfer. Wir hatten ja auch schon mal einen Kollegen von der ESA, der sich darum kümmert. Siehst du da was, dass auch gerade deutsche Startups da mitmachen? Es gibt ja einige in dem Bereich, sogar Raketen wollen wir hochschicken aus der Nordsee oder Ostsee, weiß gar nicht wo.
Also aus der Ostsee werden wir das nicht hochschicken, sondern wenn, dann eher aus der Nordsee. Aber ich glaube, der erste Start ist jetzt für dieses Jahr aus Norwegen vorgesehen. Aber dann gibt es noch andere Bereiche, auch aus Französisch-Guyana könnten die deutschen Startups dann starten. Also ich wünsche mir, dass die sehr viel Erfolg haben und dass dann daraus auch Konkurrenz entsteht, sodass wir in Europa mehr Anbieter haben, dass wir nicht nur das Monopol von Ariane haben. Weil mit dem Monopol werden wir nie so günstig, wie es SpaceX ist. Mhm. Aber diese Technologie, die entwickelt wird, die wird natürlich auch übertragen. Die findet man dann später wieder in irdischen Produkten. Also wenn wir auf der ISS zum Beispiel neue Materialien entwickeln, dann könnte es auch eine bessere Batterie sein. Und Batterien brauchen wir ja vom Handy bis zum Elektroauto überall. Das heißt, es wird überall sich dann wiederfinden. Mhm. Ja.
Wie schaust du denn auf die deutsche Space-Startup-Landschaft?
Ja, also ich denke, da steckt sehr viel Potenzial. Wir haben sehr viele kluge Köpfe. Wir brauchen da aber genügend Unterstützung. Also die Rahmenbedingungen müssen günstig sein. In anderen Ländern springt der Staat deutlich eher ein. Mhm. Zum Beispiel gab es in Frankreich ein Startup für so eine Raketenfirma und die haben deutlich mehr Fördergelder bekommen als die drei Deutschen. Solange, also vor kurzem ist dann die deutsche Regierung dann auch nochmal eingesprungen. Aber der Rahmen muss vergleichbar sein. Wir können jetzt nicht ein Paradies an Fördergeldern in den USA haben und Deutschland geben wir nichts, weil dann können wir auch nicht erwarten, dass unsere Pflänzchen hier wachsen.
Auf der Erde sprechen wir immer über Sachen auf die Straße bringen, dass wir da schlecht sind und so. Das kann man ja beim All nicht unbedingt sagen, weil es da keine Straßen gibt, aber auch es schwierig ist. Ich muss ja Beziehungen knüpfen, ich muss bei der ESA reinkommen, ich muss bei den Staaten reinkommen, um Genehmigung zu bekommen, um da mitmachen zu dürfen, auf der großen Wiese mitzuspielen. Wie schwierig ist das? Den ganzen Behördenkram als Startup hat man ja fast keine Chance, oder?
Ja gut, natürlich ist ein bisschen Bürokratie mit dabei, aber die ESA hilft auch und wir haben auf dem Internet, haben wir ein Portal und da steht drin, was wir an Förderaufträgen vergeben. Und wenn jemand Interesse hat und hat auch die richtige Kompetenz, dann kann er mit uns sehr, sehr einfach in Kontakt treten, bekommt Fördergelder, bekommt Unterstützung, Expertise und dann kann er in wenigen Jahren sich ein eigenes Portfolio aufbauen. Mhm. Also es geht, da sind wir nicht schlecht.
Okay.
Wir haben jetzt gerade unterschieden zwischen diesem französischen Startup, das eine Menge bekommen hat, dann gibt es einerseits die Deutschen. Müssten wir das nicht eigentlich viel europäischer dann denken, neben der ESA?
Ganz genau, also im Rahmen von der ESA haben wir jetzt auch beschlossen, dass ein gewisser Prozentsatz an solche Startups immer geht. Ja, dass wir nicht die großen Aufträge 100% immer nur an die etablierte Industrie übergeben, sondern dass ein Großteil auch dieser Gelder an kleine Firmen dann gelenkt wird, damit man denen eine Chance gibt zu wachsen.
Ja, wie bereitest du dich denn? Jetzt interessiert mich doch noch. Wie bereitest du dich jetzt womöglich auf deine Mondmission vor? Muss jetzt immer 10 Kilometer am Tag joggen und irgendwie Schwerelosigkeitstraining machen, damit man sich daran gewöhnt? Weil wenn dann mal einer sagen sollte, du bist es, muss ja ready sein.
Ja, also körperliche Fitness ist natürlich ganz wichtig. Gesund zu bleiben ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich nur in der Muckibude wäre. Also, ich muss arbeiten. Und die Arbeit sieht momentan so aus, dass wir in Köln am Astronautenzentrum, und viele wissen ja nicht, dass Köln der einzige Platz in Europa ist, an dem Astronauten trainiert werden und ausgebildet werden, ist direkt hinterm Kölner Flughafen. Dort bauen wir eine Mondtrainingsanlage auf. Und diese Anlage wird im September diesen Jahres eingeweiht. Dort werden wir ganz tolle Anlagen haben, Gravity Offloading, also so eine Art partielle Schwerelosigkeit. Das ist dann hängen wir in Seilen unterm Dach und wiegen dann nur noch ein Sechstel. Also wenn ich jetzt hypothetisch 60 Kilogramm wiegen würde auf der Erde, wiege ich auf dem Mond nur noch 10. Und das verändert die Art, wie ich dort arbeiten kann. Mhm. Dann ist das mit dem Mondlicht, die Sonne steht sehr tief am Horizont, wir haben sehr, sehr lange Schatten und das macht das Arbeiten halt viel, viel schwieriger, weil der Schatten dort einfach ganz, ganz schwarz ist. Wenn ich dort in ein Werkzeug ablege, das finde ich gar nicht mehr. Also anders als ein Schatten auf der Erde. Und wie wir die Ressourcen nutzen. Und all das können wir in unserer neuen Anlage dort trainieren, üben. Und das ist eine Anlage, die ist, nicht mal die NASA hat sowas Tolles. Und wir hoffen, dass auch selbst die amerikanischen Astronauten, bevor sie zum Mond fliegen, erst einmal zu uns kommen, um nochmal sich den Feinschliff abholen.
Gibt es eine Altersgrenze eigentlich fürs All?
Nee, eigentlich nicht. Wir haben jetzt momentan einen 62-Jährigen auf der ISS. Ende des Jahres startet ein 70-Jähriger. Der bleibt ein halbes Jahr auf der ISS. Man muss gesund sein. Das ist wichtig.
Was wir noch nicht hatten, glaube ich, ein Kind haben wir noch nicht geboren auf dem, im All. Das hat man noch nicht.
Nee, das, ich denke, das sollten wir aber noch nicht. Also mit sowas würde ich jetzt keine Experimente machen wollen.
Ja, das kann ja mal passieren.
Also du meinst dann, werden ja okay, aber jetzt nicht schwanger hochschießen, das wäre wahrscheinlich nicht so schlau. Ja. Matthias Maurer, Dankeschön.
Ich danke euch.
Dankeschön.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.